Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 39. Ethik zum Selberdenken, ein Gespräch mit Tobias Feix. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wieder
Anne ist hier.
Und Alex. Aber darüber hinaus sind wir nicht zu zweit hier, sondern heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Professor Tobias Feix. Und werden ihn auch gleich begrüßen, aber würden gerne vorneweg nochmal so ein paar Dinge über ihn erzählen, weil er nämlich eine ganze Menge schon gemacht hat. Und für uns so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, wenn man sich das anschaut, so ein Kollege im Geiste vielleicht ist. Und dem Gespräch, dem wollen wir uns im Gespräch widmen. Ja, also Tobias Feix. Tobias Feix ist zum einen Professor für praktische Theologie und Rektor an der CVJM-Hochschule in Kassel. Aber darüber hinaus ist er auch Sachbuchautor, hat jetzt gerade eine neue Sexualethik herausgegeben, hat eine große Schriftenreihe mit rausgegeben zum Thema Transformation in der Gesellschaft, aus christlicher Sicht reflektiert, hat noch eine Professur in Südafrika und ist an vielen Stellen in der Welt unterwegs gewesen, in den USA, in Deutschland, Südafrika. Also ganz viel Gebiet gesehen. Und er ist aber auch nebenbei auch noch ein Podcaster und macht schon seit 2021 den Podcast Karte und Gebiet. Und der steht unter dem Motto Ethik zum Selberdenken. Und da haben Anne und ich gedacht, das klingt doch verdammt gut. Das tun wir eigentlich auch, aber wir nennen es nicht so. Also von daher, heute wissen wir, was wir tun. Ja, so, vielleicht Sie machen das nicht alleine, sondern Sie machen das zusammen mit Ihrem Thorsten Dietz. Ne? Und so ist ja auch immer eine schöne Sache, zu zweit das zu machen. Ja, so viel vielleicht erstmal vorneweg. Herr Feix, habe ich Sie da einigermaßen gerecht wiedergegeben?
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Freue mich hier zu sein und ein kleines Stückchen Weg auf dem stoischen Weg mitzugehen. Ich habe natürlich auch jetzt im Vorfeld in den Podcast reingehört und das Buch gelesen, Der Weg der Stoa in der Führung. War sehr inspirierend, systemische Theorie und Stoa, griechische Philosophie zusammenzubringen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon alles sehr spannend und ich freue mich sehr auf das Gespräch und glaube, ich kann einiges lernen heute.
Ja, ich glaube, das gilt für uns genauso und wir freuen uns auch sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir haben gedacht, vielleicht fangen wir nochmal damit an, dieses Projekt Karte und Gebiet. Mhm. Da haben Sie sich ja auch eine spannende Zeit rausgesucht, 2021, ja. Ne? Wenn ja. Man da auch die ersten Folgen hört, das alles nach Corona-Zeit und so. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen, so dieses Projekt zu starten, Ethik zum Selberdenken?
Ja, also das hat, glaube ich, so ein bisschen was mit der Biografie von Thorsten Dietz und mir zu tun. Wir sind beide evangelische Theologen, befreundet, wohnen in Marburg, haben uns immer wieder getroffen und natürlich auch über die persönlich-biografischen Entwicklungen gesprochen, wie sich zeigt sich das in theologischen, in philosophischen Fragen, aber eben auch in ethischen Fragen und haben festgestellt, dass wir beide einen Hintergrund haben, der sehr stark auch von einer evangelischen Gebotsethik geprägt war. Ja. Und dass wir das doch sehr kritisch auch in der biografischen Reflexion sehen und sagen, naja, eine Ethik ist eigentlich dazu da, das moralische Handeln zu reflektieren und dann in der jeweiligen Situation eine Entscheidung zu treffen. Und dazu kommen eben zwei Sachen zusammen. Natürlich sowas wie die Situation, in der man gerade drin steht, das Dilemma vielleicht, in dem man sich entscheiden muss. Und auf der anderen Seite sucht man natürlich auch Orientierung, Halt, sowas wie Gebote vielleicht sogar. Aber das muss eben zusammenkommen und das heißt eben nicht, dass sozusagen das Gebot immer über die Situation geht. Und daraus ist so eine Metapher entstanden für unser Buch, das wir dann geschrieben haben, Karte und Gebiet. Also wir alle leben in einem Gebiet, das sich ständig verändert, das in ständigen Transformationsprozessen ist. Und auf der anderen Seite suchen wir Karten, um Orientierung zu finden. Und das war so ein bisschen der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Ethik schreiben, die nicht lauter fertige Antworten gibt, sondern die das Gebiet, das aktuelle Gebiet beschreibt und verschiedene Karten auch vorstellt. Und eine Karte davon ist für uns als Theologen auch die Bibel, die eine große Auslegungsgemeinschaft jetzt über fast 2000 Jahre hat, wenn man die Tora mitnimmt, noch sogar länger im Alten Testament. Und das fanden wir eigentlich sehr spannend und die Leute zu motivieren, selbstständig nachzudenken, mündig zu glauben, selbstständige ethische Entscheidungen zu treffen. Und wir haben gedacht, das passt auch gut in unsere Zeit, wo viel gerade Populismus ist, Reflexion nicht so an der Tagesordnung, hat man manchmal den Eindruck, dass das Gesetz des Stärkeren wieder irgendwie gilt. Dachten wir, ach, es ist gut, vielleicht wieder etwas zu versachlichen, zu sagen, mal nachdenken, in die Haut des anderen reinzuschlüpfen, ethische Entscheidungen für sich selbst auch mal klar zu machen, transparent zu machen für den anderen. Und das war so ein bisschen der Auslöser. Und dann haben wir festgestellt, so ein 350-seitiges Sachbuch, es lesen nicht so viele Menschen, wie wir uns erhofft haben, 3 Jahre dran geschrieben. Dann war die Corona-Zeit, wie Sie gerade gesagt haben, und man hat die Digitalität neu erlebt und haben gedacht, ach gut, da machen wir jetzt einen Podcast. Wir haben Zeit, alles sind digital unterwegs und haben dann angefangen, dieses Buch sozusagen umzusetzen in Podcast-Folgen, die ein bisschen launischer sind, ein bisschen dialogischer. Und das hat dann super eingeschlagen, mehr als das Buch, 100.000-fach gehört. Und das hat uns natürlich total gefreut. Und dann sind wir dran geblieben. Eigentlich wollten wir nur eine Staffel machen. Mhm. Aber jetzt machen wir das seit 4 Jahren und haben da sehr große Freude dran.
Ja, wenn das Volk ruft, muss man weitermachen.
Ja, manchmal ja, manchmal würde ich sagen nein. Aber das ist auch wieder situativ.
Ich hätte noch am Anfang so einen Gedanken, weil das Bild, was Sie ja beschreiben mit Karte und Gebiet, da kriegt man ja so diesen Gedanken, da steht jemand alleine mit der Karte in der Hand und versucht zu orientieren. Mhm. Aber wenn man ihnen genau zuhört, dann steht man da ja nicht alleine, sondern in ihrem Bild steht da immer noch jemand Drittes dabei oder vielleicht auch sogar jemand Viertes. Und da ist natürlich, wenn man so als Stoiker in Anführungsstrichen drauf guckt, das tatsächlich ein anderes Bild. Ja? Ja. Und da würde ich gerne mal mit einsteigen. Vielleicht können Sie das nochmal für sich so ein bisschen uns näher bringen, wie das ist, wenn dann noch jemand Drittes dabei ist.
Genau, also erstmal ist es ein ganz spannender Gedanke. Das war einer der ersten Gedanken, der mir kam, nochmal beim Podcast hören, und zwar bei Ihrem Podcast. Und wo ich mich ein bisschen nochmal reingelesen habe, Stoizismus und was ist wichtig und die Frage der, sag ich mal, inneren Weisheit, der Tugend, die zur Weisheit geht, die einen führt und leitet und auch so ganz spannende Gedanken dann dieses, wer führt die Führung dann, wenn man das dann überträgt und so weiter, da habe ich sehr profitiert. Und trotzdem habe ich gemerkt, das kennt das Christentum natürlich auch, aber das Christentum ist immer dialogisch aufgebaut, immer in Beziehungen aufgebaut. Also Wahrheit zeigt sich in Beziehungen und nicht in der Beziehung zu sich alleine. Weisheit entsteht in der Beziehung und zwar dann tatsächlich immer in der Beziehung zu Gott, zu mir selbst, zum Nächsten und zur Natur. Also es gibt sozusagen eine vierfache Gemeinschaft in dieser Tradition. Und wenn ich das im Stoizismus richtig verstanden habe, dann ist es vor allen Dingen zu mir selbst, aber das ist ja auch interessant, da gibt's ja auch ich und selbst und Weisheit, also das ist ja auch so eine Art Dialog in einem, ja, also da würde ich gerne auch nochmal vielleicht das sogar ein bisschen besser verstehen, und das ist ja auch so ein bisschen pantheistisch, also auch zur Natur, also das ist ja auch eine ganz wichtige, im Einklang der Natur zu leben, also da gibt's auch verschiedene Beziehungsebenen, es ist gar nicht so singulär, wie ich am Anfang dachte, muss ich zugeben, da habe ich viel gelernt, aber natürlich, ich glaube, der größte Unterschied ist dann nochmal diese Beziehung zu einem Gott im Christentum, der außerhalb meiner Wirklichkeit steht und da hineinspricht. Und dann würde ich schon nochmal sagen, der Punkt ist auch im Christentum vielleicht stärker oder bei uns in der Ethik, die, wir würden ja immer sagen, wenn man fragt ganz banal, Herr Feix, wie ist Ihr Ansatz? Dann würde ich sagen, es ist eigentlich eine Beziehungsethik. Mhm. Und deshalb ist dieses Bild vom Wanderer, von der Wandererin eigentlich tatsächlich, wie Sie sagen, nicht ganz richtig, sondern es ist eigentlich immer eine Wandergruppe. Und man ist gemeinsam unterwegs und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wir natürlich alle ein Stück aus unserer biografischen Geschichte her einseitig sind. Das ist ja auch manchmal gut und notwendig, aber wir alle brauchen Ergänzung. Und Sie haben ja so ein bisschen gesagt, ja, ich bin auch durch die Welt gezogen in meiner jungen Erwachsenenzeit, in den USA studiert, in Südafrika studiert. Und das hat tatsächlich ganz viel bei mir bewegt. Also ich war erst in den USA, aber dann vor allen Dingen meine Zeit in Südafrika hat mein Weltbild verändert, mein Gottesbild verändert und auch dann mein, wie ich überhaupt glaube und lebe. Also das war schon ein sehr massiver Einschritt, weil ich zum ersten Mal in einem Gebiet gelebt habe, das eben westlich dominiert wurde und nicht sozusagen von dieser latenten Siegermacht, wie wir es in Deutschland, USA und so weiter, das nehmen wir ja nicht wahr, aber es ist natürlich so, wenn wir sozusagen jetzt mal wechseln vom globalen Norden in den globalen Süden und das verändert doch enorm viel und das war für mich ein wesentlicher Einschritt, nochmal zu sagen, okay, Gemeinschaft, Beziehung, das ist wichtig und zwar nicht nur die Leute in meinem engsten Kreis, meine Frau, meine Kinder, sondern auch in globalen Beziehungen. Ne?
Mhm. Alter, da hast du ja eigentlich in deinem Buch doch eine ganze Menge zu geschrieben, ne? Zu dem Thema Beziehung und auch das Soziale im Stoizismus.
Ja, ich wollte auch ein bisschen gerade eine Lanze brechen für die Stoiker, denn im Gegensatz zu Epikur, der sich, wobei der natürlich auch in der Freundschaft, aber eben in seinem Garten sich aufgehalten hat, waren die Stoiker ja auch sehr nach draußen gehend. Also die Beschäftigung mit der Welt um uns rum ist ja ein ganz zentraler Ansatz auch im Stoizismus. Man sagt, ich bin nur in der Gemeinschaft auch überhaupt, kann ich nur aktiv werden. Mein ganzes Handeln und Wirken muss nach außen hin werden. Und eben auch dieser Gedanke, also Freundschaft hat ja auch einen wahnsinnig Stellenwert im Stoizismus oder auch die Rolle von Vorbildern, die andere, die Menschen auf uns haben, oder auch Rollen, die wir in unseren verschiedenen Kreisen haben, ne? Also angefangen bei unserer Familie mit den Beziehungen, die wir da haben und welche Pflichten wir untereinander haben und dann im Endeffekt, das weitet sich ja aus bei den Kreisen des Hierokles bis hin zu einer Verantwortung, die wir für Menschen auf der anderen Seite der Erde haben, ne? Also diese Auseinandersetzung auch immer damit, wie sind unsere Verhältnisse, wie können wir uns aneignen oder näher werden mit den Menschen, die ganz weit von uns weg sind. Also ich glaube, dieser Gemeinschaftsgedanke spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle im Stoizismus.
Und ich würde vielleicht noch um eine Sache ergänzen, nämlich auch der Gedanke des Dialogs, den der Mensch im Christentum mit Gott hat. Diesen Gedanken gibt's im Stoizismus auch. Er ist allerdings ein Tick abstrakter angelegt, weil wir haben im Stoizismus gibt's ja keinen transzendente Gott von, sondern eine immanente, also Gott. Wenn man ihn Gott nennen will, eben im gesamten Kosmos, ne? Die kosmische Allnatur, die Allvernunft. Und wenn man mal so drauf guckt, was das Ziel eigentlich ist, dann sagen die Stoiker ja das Leben in Übereinstimmung mit sich selber und dem kosmischen Ganzen. Diese Übereinstimmung nennen sie Homologia. Die Übereinstimmung heißt mal ganz platt gesagt, dass mein freier Wille sich in Übereinstimmung begibt mit dem, was im Kosmos passiert. Und ich glaube, da würde wahrscheinlich ein Christ ja sagen, naja, mein freier Wille sollte auch idealerweise den Willen Gottes reflektieren, ne? Könnte man das so nebeneinander stellen?
Ja, also ich glaube, da ist noch ein Begriff, der für beide Bewegungen sehr wichtig ist. Das ist die Freiheit. Also jetzt in Ethik sowieso. Ethik ist ja nur in einer Freiheit möglich. Wenn es keine Freiheit gibt, keinen freien Willen gibt, ist auch keine Ethik möglich und kein moralisches Handeln. Und das ist, Freiheit ist natürlich die Grundlage für einen Dialog, der dann Veränderung mit sich bringt. Ja, also auf Augenhöhe ist, der, wo man voneinander lernt und miteinander eben tatsächlich im Gespräch ist. Ja, und da, glaube ich, gibt es schon ganz viel Parallelen. Ich glaube, dass der Unterschied dann ist, dass im Christentum wir von einem personalen Dialog ausgehen würden, also Gott als Person, mit dem ich sozusagen im Dialog ist, und im Stoizismus ist es eben dieses Pantheistische, diese Allweisheit, das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht personal, sondern das ist eben eine Transzendenz, die da ist. Und da wird man ja sagen, naja, Feix, aber im Christentum gibt es das auch. Gott ist ja nicht nur personal. Ja, ja, natürlich, das stimmt. Aber das ist jetzt, sag ich mal, eine wichtige Lesart, die sich durch die gesamte Bibel und die ganze Kirchengeschichte zieht, ist dieses personale Gottesbild. Aber natürlich ist Gott nicht nur personal, sondern ist transzendent und auch da natürlich mehr als eine Person. Es wird dann zu kurz greifen wieder. Von daher gibt es da auch wieder Verbindungen. Ne?
Wobei der große Unterschied ja dann, und das habe ich auch am Ende, ich habe gestern Abend noch Ihre Aristoteles-Folge gehört.
Ah, ja, ja, genau.
Bereitung. Und der große Unterschied ist ja dann im Endeffekt bei Freiheit und Verantwortung das Thema, dass man als Christ eben die Letztverantwortung liegt dann bei Gott. Und wir können versuchen, uns ethisch zu verhalten. Wir können das Bestmögliche aus mit allem, was wir wissen, mit allem, was wir fühlen, mit allem, wie wir in der bestimmten Situation agieren, tun. Aber trotzdem ist die letzte Entscheidung liegt da draußen, bei Gott, da oben, da unten, wo immer Gott ist, bei uns. Aber eben, und das ist eben, im Stoizismus ist so ein bisschen the ball, it ends with you. Also du bist letztentscheidend. Und das ist ja auch eine Bürde.
Ja.
Die ist dann eben da. Also du hast entschieden und dann musst du damit leben.
Ja, genau. Also da würden wir unterscheiden, Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt, vom Letzten und vom Vorletzten. Und alle ethischen Entscheidungen wären im Vorletzten. Und das letzte Wort hat dann sozusagen Gott. Das hat, glaube ich, beides, ne? Also auf der einen Seite bleibt natürlich eine gewisse Verantwortung, die ist unbenommen, weil wir nicht wissen, wann kommt das letzte Wort oder erleben wir das noch. Das ist natürlich auch immer so, da hat ja schon Paulus gehofft in der Bibel, dass er das noch erlebt in seiner Generation. Und auf der anderen Seite ist es schon auch für mich eine Hoffnung, dass da nochmal Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt geschehen wird. Und da würde ich sagen, das hat sich bei mir tatsächlich auch mit dem Alter nochmal etwas verändert. Ich glaube, früher war ich nochmal idealistischer, habe ich diese Verantwortung in dieser Welt sehr gerne übernommen und dachte auch viel mehr mit, ich komme und mit mir verändert sich die Welt. Und na, jetzt habe ich da noch mal Fragen, bin da sehr selbstkritischer und sehe auch die Entwicklung, in der wir gerade jetzt global leben, sehr, sehr kritisch, muss ich sagen, mit Trump und Musk in den USA, aber auch in Europa, in Ungarn, in Italien, Argentinien, Südamerika, dass sich da dieses Libertäre durchsetzt, was viele Werte, die mir wichtig sind, mit Füßen tritt, ja, und wo ich merke, ich habe das vorhin so gesagt, dieses Gesetz des Stärkeren, ich trete auf, ich hole mir, was ich kann, ich unterwerfe wieder die Werte, die in den letzten Jahren wichtig waren, wie Gerechtigkeit, Inklusion, wir achten auf die Menschen, die in unserer Gesellschaft vielleicht übersehen werden oft, all das wird jetzt wieder zurückgenommen, ja, und das erfüllt mich schon mit Sorge und da muss ich sagen, hat tatsächlich so eine Hoffnung, dass da nochmal Recht und Gerechtigkeit gesprochen wird von einer Autorität, die größer ist als ich selber, das hat da nochmal an Gewicht gewonnen. Ja, ich meine, das hängt nicht alles an mir oder an uns.
Ja, da spielt dann sowas rein, wie sich aufgehoben fühlen in Gott, ne, von Gott geliebt werden, die Barmherzigkeit, ne, die eigene Fehlbarkeit und das eigene, die eigenen Grenzen da irgendwie auch anzuerkennen. Und da ist ja auch der Stoizismus auch durchaus für kritisiert worden, ne, manchmal auch als hochmütig, ne, dass er
Man
den
schafft
Menschen,
alles
ja,
in
genau,
sich.
ne, also diese vielleicht auch Überforderung, die da drin steckt. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch so drauf gucken, dass im Stoizismus ja der Gedanke auch drin steckt, dass man seinen eigenen Teil im eigenen sozialen Netz, da wo man in der Welt hingestellt ist, versucht eben auch zu bewegen, nach den Prinzipien der Allvernunft, was ja dann auch tugendhaftes Leben bedeutet, und auch die Akzeptanz, dass die menschlichen Dinge nicht alle sich so ausrichten lassen, im ersten Versuch vielleicht, oder auch im zweiten und auch im dritten, wie man das vielleicht sich vorstellen würde. Und dass da im Stoizismus dieser Gedanke drinsteckt, naja, der Kosmos wird halt dann seinen Weg gehen. Ja, nur halt autonom. Da ist tatsächlich dann der Dialog nicht so groß, ne, sondern dann ist es halt so, das Lichtlein geht aus und der Kosmos macht weiter. Da ist natürlich wenig Trost drin, ne? Das ist tatsächlich schon so, glaube ich, ein spürbarer Unterschied, ne?
Trost nicht, aber in diesem die Realität akzeptieren, wie sie ist und in einer schwierigen Situation und in einer Lage, in der man sich oft so hilflos fühlt, mit Kriegen, mit Pandemien, mit Dingen, wo man denkt, wo kann ich denn hier überhaupt noch mir selber helfen, hat, glaube ich, Stoizismus eben, und das hat mich ja auch so angesprochen. Ich bin ja in der Corona-Zeit, das hatte ich jetzt im Vorgespräch nicht erzählt, aber da bin ich in Amerika eben auf Stoizismus aufmerksam geworden, wo ich ja noch weitere Hilfe gesucht habe. Wie komme ich mit dieser schwierigen Situation zurecht im Lockdown zu Hause mit meinen Kindern und der ganzen Angst, die ich ohne Familie da eben auch hatte, also ohne meine weitere Familie. Meine Kinder waren ja bei mir und mein Mann. Und ich glaube, da ist eben auch, oder was die moderne Verhaltenstherapie eben auch aufgegriffen hat, ne, diese Idee, dass man sagt, die Welt ist, wie sie ist, und ich muss Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Aber ich konzentriere mich drauf, wo ist meine Selbstwirksamkeit, wo kann ich Sachen verändern, in welchen, in meiner Haltung, in welchen inneren Vorgängen kann ich ja wirksam werden und bin ich effektiv und kann ich ein gutes Leben führen. Und da ist ja auch ein großer Unterschied, nochmal zurück zur Aristoteles-Folge, eben diese Frage, ein gutes Leben im Stoizismus, eben was gehört da dazu? Die Umstände können richtig schlecht sein. Die Umstände können beschissen aussehen. Ich kann im Gefängnis sein, ich kann krank sein, ich kann alles Mögliche kann von außen schiefgehen, aber in mir drin habe ich alles, was mich ausstattet, ein gutes Leben zu führen. Das, diese Ermächtigung, das hat mir so geholfen mit dem Stoizismus als Idee und hilft, glaube ich, hoffentlich auch weiter vielen Leuten. Das ist ja auch diese moderne Stoizismusbewegung, die das ganz viel aufgegriffen hat.
Ja, also da würde ich auch sagen, das ist ja was, was mich jetzt auch noch mal angesprochen hat. Ja, also Ataraxie, ja, also so diese Seelenruhe und die, wie nennt man das, Affektkontrolle. Man versucht, diese Mitte zu finden, das, was mal einen oft zu falschen Urteilen führt, das, was wir jetzt ja gerade auch so laut erleben in der Diskussion an Wut, an Angst, an Gier und so weiter, das unter Kontrolle zu bekommen und das zu verarbeiten, sozusagen im inneren Dialog, mit einer Ruhe und Gelassenheit, mit einem inneren Frieden, der dadurch entsteht, mit einer vielleicht auch dadurch Unabhängigkeit, zu den äußeren Stürmen, ja, die im Gebiet so sind. Das ist schon was, das hat mich sehr angesprochen. Das hat mich auch erinnert an Nelson Mandela. Ich war ja lange in Südafrika, bin da immer noch, und der 27 Jahre in einer kleinsten Zelle Isolationshaft war und diese innere Ruhe bekommen hat, ja, und rausgekommen ist und ein ganzes Land versucht hat zu versöhnen, ja. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn ich 27 Jahre in einer Zelle alleine wäre. Ich weiß nicht, also wow, also da würde ich sagen, ja, da kann ich was lernen, das ist gut, vielen Dank. Das hat mich schon gleich in der Vorbereitung sehr angesprochen, habe ich gemerkt, da resoniert was in mir. Und gleichzeitig, wenn wir schon ein bisschen auch bei Selbstkritik sind, ist das ja im Christentum oft ein Problem, sage ich mal, dass wir das Vorletzte ins Letzte schieben. Ja, also dass wir die Verantwortung eben nicht wahrnehmen. Also es nennt sich dann so Eschatologie. Also man schiebt alles auf Gott, ja, und der wird es am Ende machen und ich ziehe mich hier so ein bisschen aus der Verantwortung. Ja, das war ja auch Bonhoeffers großes Thema, der sich dann ja entschieden hat, nicht sich aus der Verantwortung zu ziehen, sondern bis zum Tod sozusagen diese Verantwortung als Märtyrer dann auch wahrzunehmen. Aber das erleben wir ja gerade oft nicht, auch unter Christinnen und Christen nicht, ja, sondern dass man sich jetzt anbiedert, ja, also ich habe gerade auch Gespräche und Interviews geführt mit Christinnen und Christen in der AfD und sowas, ja, da wird mir Angst und Bange, ja, und da denke ich so, ja, ein christlicher Triumphalismus bleibt ein Triumphalismus, es ist schlecht, ja, und ein christlicher Populismus bleibt ein Populismus, ja, und tatsächlich diese innere Ruhe zu haben, zu wissen, an was und wem orientiere ich mich, mich nicht mitreißen zu lassen von diesen Stürmen, nicht die Verantwortung abzuschieben, das sind schon Dinge, wo ich dachte so, wow, gut, tugendhaftes Handeln, das hat was und das hat mir sehr imponiert und mich sehr inspiriert, also da vielen Dank. Da wurde ich nochmal drauf geschubst, so die letzten 2-3 Wochen habe ich ja immer wieder so auf den Fahrten-Podcast gehört und das Buch nochmal gelesen und so. Das fand ich richtig gut. Und das waren so Punkte, wo ich gemerkt habe, da knistert's bei mir und da gucke ich dann, was sind denn so Tugenden aus dem Christentum? Wo kommt das zusammen? Was ist auch da nochmal ein Alleinstellungsmerkmal des Stoizismus? Das fand ich ganz spannend. Danke.
Ja, ich finde dieses Verhältnis fasziniert mich wahnsinnig, das Verhältnis von Christentum zu Stoizismus, denn es war ja so, als Jesus Christus auf unsere Welt kam, der ist ja nicht in luftleeren Raum geboren.
Nein,
sondern
gab es den Stoizismus
da
schon.
Da gab es den, der war ja Stoizismus sozusagen in seinen Ausläufern, also
ja,
Marc Aurel ist ja 180 nach Christus gestorben, also insofern noch.
Paulus hat sich damit auseinandergesetzt.
Richtig, diese wohl fingierte Korrespondenz zwischen Seneca und Paulus. Da würde mich interessieren, auch aus Ihrer Lehre oder wie Sie das so sehen, die Einflüsse von stoischen Ideen auf die Auslegung dann oder die ersten Jahrhunderte von Christen damals oder was Sie da für Zusammenhänge dann auch noch sehen würden.
Ja. Genau, also erstmal würde ich sagen, eine christliche Ethik hat zwei große Einflüsse. Das ist die griechische Philosophie, ganz klar, Sokrates, Platon, Aristoteles und dann eben Stoizismus und so weiter. Das ist so ein großer Einfluss und der zweite große Einfluss ist das Judentum und jüdische Ethik. Also das aus diesen beiden großen Linien ist ja das Christentum hervorgegangen. Und bei Jesus haben wir dann noch klarer diese jüdische Prägung, ja, also seine ganze Bildsprache, die Gleichnisse, die Art und Weise, wie er sich selbst verstanden hat, das war ganz stark aus dem jüdischen Kontext heraus und Jesus war Jude 100% und dann ist das so nach Tod und Auferstehung und dann hat sich die erste Gemeinde in Jerusalem und Antiochia sozusagen gebildet und das, was man dann Christentum nennt, hat sich dann langsam eigentlich herausgeschält und das war aber ein jahrzehntelanges Projekt und das ist ganz interessant, weil wir da in der Theologie würde man das Kontextualisierung nennen. Wir haben eine jüdische Lehre, die dann in eine griechische Philosophie, ein römisches Reich, rein kontextualisiert wurde. Und das heißt, da wurden die Begriffe auch neu gefüllt. Ja, und wir haben das dann ganz stark auch bei dem Kirchenvater Augustinus dann, der das dann sozusagen vorbereitet hatte, dass es dann irgendwann diese Weltreligion werden konnte. Was es aus der Geschichte her gar nicht war und gar nicht angelegt war, sondern das Christentum war ja die ersten Jahrhunderte eher ein Randphänomen, ja. Und da ist natürlich ganz viel griechisches Wissen eingeflossen. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive leider ein bisschen zu viel Platon, ein bisschen mehr Sokrates und ein bisschen mehr Stoisches hätte dem Christentum gut getan. Und das ist dann eigentlich erst durch die Aufklärung, wenn wir ehrlich sind, so ab dem 17., 18. Jahrhundert, da sind dann eigentlich eher die aristotelischen nochmal neu entdeckt worden, die Tugenden, dann auch das Stoizismus nochmal neu entdeckt worden und ist dann eigentlich erst durch die Aufklärung wieder ganz stark ins Christentum gekommen und hat heute diese große Bedeutung auch. Aber in den ersten, sage ich mal, Mittelalter bis Thomas von Aquin war es eigentlich eher der Platonismus und so dieses ganz stark dualistische auch, was so diese Trennung hat von Geist und Körper und das ist auch heute noch immer in manchen christlichen Kreisen und ich hadere sehr damit, muss ich ehrlich sagen, weil es, glaube ich, weil diese Ganzheitlichkeit etwas ist, was, wo dann wieder tatsächlich dieser Stoizismus und auch das Judentum wieder viel näher beieinander sind. Und da gab es leider auch in der Geschichte, muss man sehr kritisch sehen, eine sehr anti-judaistische Bewegung im Christentum, wo vieles aus dem Judentum kritisch gesehen wurde. Und da ist man heute dabei, hat das auch wieder aufgearbeitet und so weiter. Aber das ist eine lange Geschichte, ja. Und um das abzuschließen, Paulus hat natürlich in Athen gelehrt und hat sich mit der griechischen Philosophie auseinandergesetzt, hat sich mit den Stoikern auseinandergesetzt. Und da war auch immer, also er hat ja so ein Bild mal gehabt, der unbekannte Gott, ja, also was ist, wenn Gott keine Person ist, wenn er unbekannt ist, ja, wenn er einfach da ist als Teil. Also da kann man schon sehen, diese Auseinandersetzung, die ganz am Anfang des Christentums schon da war und die sich dann praktisch ungebrochen über Jahrhunderte hinweg weiter bewegt hat. Und bis heute, bis zu unserem Gespräch hier, wo wir versuchen, da in Dialog zu kommen und sagen, okay, was kann man voneinander lernen? Was sind die Gemeinsamkeiten? Wo gibt's auch Unterschiede? Ne?
Weil der Stoizismus dann eben als, der ist eben dann 2000 Jahre in der Versenkung verschwunden, während das Christentum sich weiterentwickelt hat, Auslegung, Reformation, also alle möglichen ganz eklatanten Veränderungen. Und der Stoizismus wurde ja jetzt erst in den letzten Jahrzehnten, bis im letzten Jahrhundert, kann man sagen, dann nach dieser zwischenzeitlichen aus der Versenkung Holung jetzt nochmal hochgegraben und ist so ein bisschen jetzt der Auslegung offen.
Ja, absolut. Und das ist ja auch, das ist jetzt, und er hat sich auch verändert und weiterentwickelt und kontextualisiert und Stoizismus im Kontext vom Silicon Valley hat ja auch nochmal eine ganz eigene Dynamik und Kontextualisierung zum Beispiel. Also dass es in bestimmten Kreisen auch wieder besonders, sag ich mal, angesagt ist. Das hat ja auch was mit dem Gebiet wieder zu tun, dass man eine Karte sucht. In dem Fall würde ich sagen, der Stoizismus ist ja wie sowas wie eine innere Karte auch. Ja, also das wäre ja so so eine innere Karte, die einem Orientierung gibt in einer Welt, die so stark im Wandel ist und wo man oft auch, sag ich mal, sehr getrieben ist vom Äußeren, dass es da eine neue Hinwendung gibt zu einer inneren Ruhe, das ist, finde ich, auch gut nachvollziehbar. Ne?
Weil Alex und ich mal eine Folge gemacht haben, beziehungsweise haben wir jetzt als Podcast haben wir es noch gar nicht gemacht. Wir hatten mal ein Meetup-Event dazu zum Thema Manosphäre und haben gesagt, also in dieses bestimmte Gebiet passt die stoische Karte nicht. Also da hat man sich die falsche Karte gegriffen, weil die Grundannahmen, die ethische, nicht das abdecken kann, leider. Nicht leider in unserem Fall.
Ja. Aber natürlich muss man auch kritisch sagen, wenn man mal so die Texte liest, dann gibt es auch immer wieder Passagen, die sind tatsächlich eher so ein bisschen misogyn oder auch jetzt nicht so freundlich der Diversität gegenüber. Na, es ist nicht viel, aber man findet die. Und wenn jemand das sucht, dann wird er sich darüber natürlich halt auch so in diese Richtung Männlichkeitskultur, männliche Stärke, ne, dieses Bild der inneren Burg macht dich da völlig unverwundbar und all sowas. Und das ist, glaube ich, würden wir jetzt beide sagen, das ist ein komplettes Missverständnis des Stoizismus. Also Wenn man sich das Kernstück bei der Stoa nochmal anguckt, was auch so eine Grundierung der Ethik gibt, dann ist das ja die Eukeiosis-Theorie. Mhm. Und die Eukeiosis-Theorie kommt ja von sich aneignen, und zwar nicht im Sinne von Besitz ergreifen, sondern sich damit vertraut machen. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als der Prozess, dass sie Stück für Stück immer weiter aus sich selbst heraus mit der Welt vertraut machen. Und da gibt es auch einen deutschen Philosophen, Theologen, Maximilian Forschner, der das auch mit Liebe in Verbindung bringt. Mhm. Dann auch sagt, der Stoizismus beginnt eigentlich mit der Grundaussage, dass die Natur den Menschen so gemacht hat, dass sich der Mensch nicht fremd ist, sondern dass die Beziehung zu sich selber eine ist, die von Liebe getragen ist und von dem Wunsch, auch sich zu erhalten und mit sich selbst gut umzugehen. Und der Prozess der ethischen Entwicklung in der Stoa ist eigentlich die Ausbreitung der Selbstliebe hin zur Weltliebe.
Mhm.
Ja, und wenn man das so betrachtet, dann passt das mit der Manosphäre und mit diesem Männlichkeitskult und so weiter überhaupt nicht. Ne? Das ist dann wirklich einmal falsch abgebogen.
Mhm.
Und das ist auch tatsächlich, finde ich, das Potenzial noch vom Stoizismus, was so vielleicht noch zu heben ist. Weil dieser Gedanke, dass man Stoizismus eben auch für das Miteinander nutzen kann, ne? Also zum Beispiel für soziale Tätigkeiten, da gab es extra eine Konferenz und so, das ist alles ganz, ganz neu. So auch die ersten Bücher, die diese Aussagen stärker in den Blick nehmen, sind alle so in den letzten 3, 4, 5 Jahren erst rausgekommen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann auch das Gebiet nochmal breiter abdecken kann mit dieser Karte. So. Aber es ist natürlich, es bleibt diese gleiche Herausforderung. Ich muss es aus mir heraus, aber im Dialog mit anderen tun. Ne? Deswegen ist ja zum Beispiel auch sowas wie eine Lesegruppe zu stoischen Texten.
Total.
Ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist nichts anderes als eine Bibelgruppe. Ne? Also man liest halt und unterhält sich darüber. Ne? Wie würdest du die Karte sehen und so weiter. Ne? Es ist alles sehr dialogisch.
Ja, absolut. Und ich würde dir sagen, das haben ja alle älteren Religionen, Philosophien, Ethiken, dass sie immer auch gebunden sind an das Gebiet. Ja, also bei aller leuchtenden Strahlkraft über die eigene Zeit hinaus bleibt man ja doch, ja. Und da würde ich sagen, gibt's ja, also Aristoteles konnte die Frau doch fast gar nicht mitdenken. Da sind die Stoiker schon, also sieht man eine deutliche Entwicklung. Die Frau hat Vernunft, die kann, die soll mit eingebunden sein und so weiter. Und trotzdem wird man aus feministischer Sicht heute noch kritisch draufschauen. Ja, also, und das finden wir ja aber auch bei biblischen Texten. Ja, also natürlich kann ich auf der einen Seite sagen, welche Rolle hat die Frau im Judentum gespielt, im Christentum im ersten Jahrhundert und muss da auch kritisch drauf schauen aus heutiger Sicht und muss damit auch wieder in Dialog gehen und fragen, kontextualisiert, was heißt denn das im Kontext im ersten Jahrhundert, was heißt das im Kontext im 21. Jahrhundert? Und gleichzeitig gibt's da auch Entwicklungen, wenn Paulus am Ende seines Römerbriefs sein Mitarbeiterstab grüßt, irgendwie 24 Leute, dann sind das 10 Frauen. Das ist eine bessere Quote, als der Bundestag hat aktuell, ja. Also es bleibt ambivalent, ja. Und ich glaube, das ist das, was ich mir auch wünschen würde in den Gesprächen, dass man eine gewisse Sachlichkeit und Ehrlichkeit drin hat. Das haben alle Bewegungen, ja. Also natürlich finde ich kritische Dinge in der stoischen Philosophie, natürlich finde ich kritische Dinge in der Bibel, ja, also und im Christentum. Also, und dann gibt es gemeinsame Erfolgszeiten, wo man zusammenkommt, und dann gibt es auch gemeinsame Tiefpunkte, ja. Also, wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, ja, da hat alles versagt. Griechische Philosophie, Vernunft, Weisheit, christliche, das vorletzte, Verantwortung, Gott, man weiß gar nicht mehr, wo man hin soll mit sich im Angesicht der Shoah, ja, also und 6 Millionen Juden, die vernichtet wurden. Also das kann uns auch demütig machen ein Stück weit, dass wir bei aller Überzeugung und inneren Erfahrung, die wir machen, auch sehen, wie verletzlich wir sind, wie angreifbar und vulnerabel wir sind mit unserem Glauben, mit unseren ethischen Entscheidungen. Und das sollte uns eher offen machen für Dialog und dass wir weich und lernfähig bleiben.
Ich hätte nochmal so eine Frage, weil die mich auch immer persönlich sehr beschäftigt hat. Sie haben ja mehrfach jetzt den Dialog angesprochen.
Ja.
Und der Dialog bezieht sich ja auch auf den Dialog mit Gott. Mhm. Jetzt ist es aber doch auch in der Geschichte des Christentums ganz häufig ein Thema gewesen, dass es da doch manchmal auch sehr still ist. Dass man so das Gefühl hat, man kriegt keine Antwort.
Ja.
Ja. Und mich würde dann nochmal so interessieren, das kann natürlich auch ja ein Maß an Frustration auslösen, wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht gehört und ich kriege keine Antwort. Und da würde mich nochmal so interessieren, wie lösen Sie das auf für sich, auch mit Ihrer Verankerung und welche Erfahrungen Sie da vielleicht auch gemacht haben? Ne? Welches Ohr braucht man vielleicht auch? Ne?
Ja, also erstmal würde ich sagen, das ist eine dieser ganz zentralen und auch vulnerablen Fragen. Und da gibt es nur eine ganz, auch, sage ich mal, vorsichtige und vielstimmige Antwort. Ja, und ich fange mal mit dem wirklich Schwierigen und Negativen an. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Kollegen eine Studie gemacht, eine Dekonversionsstudie. Also warum verlassen Menschen den christlichen Glauben? Also warum können oder wollen sie nicht mehr glauben, das, was ihr Glaube 10, 20, 30, 40 Jahre getragen hat? Und wir haben sehr engagierte Leute befragt, die mal sehr engagiert im Christentum waren. Und tatsächlich war da ein Cluster, nenne ich das jetzt mal, an Leuten, die nicht mehr glauben konnten, weil Gott auf ihre Gebete nicht geantwortet hat. Und das war schon in den Interviews auch tragisch, ja, dass Leute gesagt haben, ich habe immer wieder gebetet, ich habe immer wieder gefleht zu diesem Gott, dass er sich mir zeigt, dass er sich mir offenbart, und ich habe einfach keine Resonanz bekommen. Und irgendwann musste ich um meiner selbst willen aufhören zu beten, damit ich nicht durchdrehe, ja. Und da gab es dann so einen Satz im Interview, also ich kann nicht mehr wörtlich, aber in meiner Kirche gibt's Leute, da antwortet Gott selbst auf die kaputte Waschmaschine oder den kranken Kater, und bei mir antwortete er nicht in den existenziellen Dingen. Wer ist dieser Gott? Ja. Und das war, also ist so ein bisschen witzig, aber das geht echt tief, ne? Also in diese existenziellen Fragen einfach, ne? Und also das ist, glaube ich, auch eine Realität, die zum Christentum und zu diesem Dialog dazugehört. Und da gibt's jetzt deshalb vielstimmig ganz unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen, die sich herausgebildet haben. Ja, also vielleicht eher das Liturgische, das angelegt ist, wo sich biblische, aber auch Gebete der Kirchengeschichte, die man gemeinsam betet und in diesen Beten sozusagen in den Dialog tritt. Man erwartet jetzt keine Stimme oder sowas, ja, sondern dass man gibt sich liturgisch, rituell in ein Gebet hinein und versenkt sich so mit Gott und kommt so in einen Dialog und so weiter. Dann gibt es aber auch das, was vielleicht momentan die größte wachsende Teil des Christentums ist, das neokarismatische, pfingstlerische, vor allen Dingen in Südamerika, Zentralafrika, Südostasien, ja, da boomt das Christentum unter einer bestimmten Frömmigkeit. Und dort ist es tatsächlich eher, dass man eine direkte Antwort von Gott erwartet. Man betet, und das, was man als inneren Eindruck hat, das ist das, was Gott einem sagt. Und das hat natürlich, also erstmal was Reizvolles, der Gott, der Schöpfer dieser Welt, ja, Himmel und Erde, und der redet zu mir, ja, Tobias Feigs, wow, das ist natürlich schon anerkennungstheoretisch wertvoll. Hat aber das Problem, dass zumindest ich nicht weiß, ist es mein eigener Vogel oder ist es der Geist Gottes, der da zu mir redet? Ja, wer unterscheidet das? Was sind die Kriterien dafür? Also, aber ich will nur sagen, das ist diese Vielstimmigkeit, und alles hat so seine Grenze und seine Möglichkeit. Und ich glaube, dass da tatsächlich alle ihren individuellen Weg gehen müssen. Und wenn ich jetzt einmal biografisch auf mich schaue, dann würde ich sagen, da gab es in meinem Leben verschiedene Zeiten, wo ich durch solche verschiedene dialogische Phasen gegangen bin. Und je älter ich werde, je mehr merke ich dieses eher liturgische oder auch mystische, dieses eher in Beziehung treten mit Gott, was gar nicht so sehr dialogisch jetzt mit Worten vielleicht nur zu tun hat, sondern eher ein Dialog des Herzens ist, des Inneren ist, der sozusagen der Seele ist, das schätze ich immer mehr, ja, und diese Zeiten werden mir immer wichtiger, und da merke ich, das verwandelt mich auch, ja, das verwandelt mein Denken, das verwandelt mein Herz so ein bisschen, mein Fühlen, und natürlich auch mein Reagieren, das merken die Menschen, die um mich rum sind und so weiter. Und da würde ich sagen, bei mir geht's eher in so eine Richtung. Aber ich hatte schon in meinem Leben alle möglichen Phasen, die auch sehr aktivistisch waren. Und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich dachte, ich sitze hier in Gottes Ohr und ich schäme mich heute ein bisschen dafür. Aber da muss man eben durchgehen.
Ja, ich finde es super spannend, was Sie da erzählen, dieses Thema. Also der Podcast heißt ja auch, oder Alex' Buch heißt ja auch, Der Weg der Stoa. Also dieser Weg, dieses, was Sie gerade beschreiben, eine Transformation, die man sein Leben lang durchläuft. Ich meine, als Christ, man wird dann geboren in einem gewissen Kontext und man lernt Christentum, man lernt in der Gemeinschaft, man lernt, man lernt über die Bibel, über Gott. Und da, was ich mich frage, so ein bisschen im Stoizismus auf der anderen Seite eben diese, dass man dann eine Charakterentwicklung durchmacht, wo im besten Fall hoffentlich immer weiser wird, ein bisschen Erkenntnis hier und da jedenfalls mal auf dem Weg einsammelt. Man wird natürlich nie der Weise, das ist der alle 500 Jahre Phönix, aber man ist zumindest so
gelbwert.
Genau, man hofft die kleinen Schrittchen und dann geht es auch immer wieder zurück und so weiter. Und mich hat das eben interessiert, diese Entwicklung. Als Christ ist das, oder als Christin ist das, was Sie da beschreiben, das hat es, glaube ich, echt ganz, ganz toll schon dargestellt, dieser Weg zu Gott oder der Umgang mit Gott, das ist dann der Weg, den man geht sein Leben lang, oder? Würden Sie das so als...
Ja, vielen Dank für die Frage, weil ich jetzt noch was ergänzen kann, was fürs Christentum und ich würde sagen für mich persönlich sehr wichtig ist, weil es ja eine doppelte Bewegung ist. Also mein Weg zu Gott, aber Gottes Weg durch Jesus Christus zu uns. Das ist ja das Besondere in einer Zeit, wo alle Menschen Götter werden wollten, wird der christliche Gott Mensch. Ja, das ist ja eine völlig, also gegen alle gesellschaftlichen, mythischen Geschichten, Sagen, Göttertum der damaligen Zeit, sagt Gott, ich werde schwach, ich werde ein Baby, Weihnachten, ich werde Mensch, ich werde verletzlich, ich gebe mich hinein und mache mich machtlos. Ja, der ohnmächtige Gott. Genau, und das wird dann auch deutlich, ja, am Ende in Folter und Tod. Und diese Gegenbewegung, das ist für mich auch nochmal was ganz Wichtiges, das habe ich vor allen Dingen nochmal in Südafrika gelernt, ja, wo ich mich oft am Anfang gefragt habe, wie können Menschen in einer eher materiellen Armut aus meiner Sicht so glücklich sein, so fest glauben, Gottesdienste, so eine Kraft haben, ja, die ich nie gehört und gekannt hatte, ja. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass sie verstanden haben, dass Gott in Jesus bei ihnen ist, dass Gott nicht kommt, um Probleme zu lösen. Gott ist nicht der Gott, der kommt und sagt, bitte und ich tue und alles wird super und dann kommt wieder dieser Triumphalismus, sondern ich bin auch ein Gott, der mit dir geht, in deinen Leiden, in deinen Freuden. Ich gehe mit dir, ich gehe diesen Weg mit dir, ich bin an deiner Seite. Und das ist was ich in Südafrika nochmal ganz neu gelernt habe und diese Kraft nochmal gespürt habe, die mich verändert hat, dass es ein gemeinsamer Weg der Verwandlung ist, dass ich diesen Weg zu Gott nicht alleine gehe, sondern dass Gott mir entgegengekommen ist und mit mir geht. Das finde ich ist auch etwas sehr Schönes und etwas sehr Tröstliches und dass ich einen Gott habe, der mitleidet. ja, der nicht irgendwo abseits steht, wo alles perfekt ist und auf mich runterguckt und denkt, naja, er zappelt sich halt einen ab. Vielleicht kriegt der Tobias Weix die Kurve noch, man weiß es nicht, vielleicht auch nicht, mal gucken. Es liegt auch nicht nur an mir, sondern er geht mit. Das finde ich ist ganz schön.
Mhm. Ja, das Glaube keine Einbahnstraße ist.
Genau, genau.
Mhm. Ja, spannend. Also als Sie jetzt das so erzählt haben, musste ich so daran denken, dass es in meinem Leben schon viele Situationen gegeben hat, wo ich so eine Wahrnehmungsqualität in einer Situation hatte. Da könnte ich jetzt auch auf den Gedanken kommen, mhm, das anders zu interpretieren.
Mhm. Mhm.
Und jetzt ist aber nun mal so, dass ich mich jetzt über die Jahre hinweg immer mehr dazu entschieden habe, es anders zu lesen.
Ja.
So, ne? Und das ist natürlich jetzt meine persönliche Entscheidung, das anders zu lesen. Und die hat natürlich auch Konsequenzen, ne? Weil das, was Sie da so in Teilen beschreiben, so, also mit vorletzter Entscheidung, letzter Entscheidung, also was, ne, das muss man dann tatsächlich auch nochmal, wenn man so diesen anderen Weg geht, für sich selber auch anders interpretieren und auch nochmal formulieren.
Mhm.
Also das ist so, wenn man, ich habe vorhin auch so mal so gedacht, dieses Bild Jesus, der am Kreuz hingerichtet wurde und der dann am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auf der anderen Seite ein Seneca oder ein Sokrates, die auch entweder verurteilt wurden oder aber denen mal gesagt hat, jetzt bring dich mal um.
Mhm.
Ja, und so die Frage, bei wem fällt es mir leichter, mir vorzustellen, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Leiden so, ne? Und da ist es sicherlich so, dass ich in der tiefen Strömung schon sagen würde, also dem Bild Jesus, das glaube ich sofort irgendwie gefühlt. So. Bei Sokrates muss ich denken, ja, der hatte einfach auch so diese innere Kraft und hat dann einfach die Sache so gehen lassen. So.
Den Becher.
Weil er auch irgendwie in seiner, in der Beschreibung, also er kam, der war, der kommt mir nicht so wie ein Familienmensch vor, sondern der stand schon so ein bisschen so alleine da auch da. Ne? So ein Sokrates, der war ja sozial, also Sokrates, der Seneca stand ja sozial schon sehr verknüpft, ne? Mit Familie und Kindern und hoher Position. Ja,
Politiker also. Auch, also hat Verantwortung übernommen, ne?
Ja, und wenn man auch so die Bilder sieht, die vermeintlich Seneca darstellen, wo er dann in den Selbstmord geht, er strahlt jetzt nicht unbedingt innere Ruhe aus. Und das sehe ich auch noch als persönliche Herausforderung da.
Weil das war ja auch so kompliziert bei ihm. Das hat doch nicht geklappt. Da war doch irgendwie erst Ader auf, dann kam nichts, dann gehst du in die Sauna. Ich meine, wenn das natürlich auch so ein anstrengender Suizid ist, also, aber bei beiden übrigens nochmal, um es nochmal auf eine andere Ebene, bei beiden das Weltbild oder die Sicht auf die Mitmenschen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun, diese Unkenntnis bei den anderen, kein böser Charakter oder irgendwie eine moralische Komponente, sondern ein Unwissen.
Ja, es ist ja bei Sokrates auch, keiner handelt bewusst falsch, ne? Sondern da steckt eben dann dieses Unwissen dahinter. Also damit dann auch einfach schon so die Absolution oder situativ zumindest. Nicht grundsätzlich, weil man natürlich auch erwarten würde, dass jemand bereit ist, sich weiter mit diesem Leben auseinanderzusetzen. So, ja.
Ja, das finde ich, ist natürlich etwas so, dieser eigene Referenzrahmen, mit dem man das, was passiert, sowohl in der Welt, in der man lebt, als auch im Inneren, was man bei sich selbst fühlt und wahrnimmt, dann reflektiert, einordnet und interpretiert. Ja, wir können ja dasselbe erleben, aber was Unterschiedliches erfahren. Also wir erleben diesen Podcast jetzt gemeinsam und treffen uns, sag ich mal, in einem halben Jahr wieder und reden darüber und haben den vielleicht ganz unterschiedlich erfahren, weil wir das Erlebte unterschiedlich reflektiert haben, in unterschiedliche Referenzsysteme eingeordnet haben und so weiter. Und so ist das ja auch, wenn ich sag jetzt mal so einen inneren Eindruck habe, ja, was ist das? Ja, und dann nehme ich die Kriterien, die mir zur Verfügung stehen auch, ja. Und das finde ich ist, darüber aber ins Gespräch zu kommen, das zum Beispiel mal offen zu legen, ja, zu sagen, wie gehe ich denn damit um? Das ist natürlich auch was sehr Sensibles, ne? Verletzliches. Wem sag ich das, was in mir vorgeht, ja, was meine Eindrücke sind, vielleicht auch manchmal, was meine Zweifel sind, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. Und da braucht es, glaube ich, auch sichere Räume, ne, um darüber ins Gespräch zu kommen und da sich auszutauschen und zu fragen, okay, das habe ich ganz ähnlich erlebt, ich habe es ganz anders interpretiert und das hat ganz andere Folgen für mich gehabt. Ne. Das finde ich, das sind schon sehr interessante und spannende Dialoge und die fühlen wir aus meiner Sicht viel zu selten, weil wir natürlich auch alle Angst haben, ne, davor, wie wir dann jetzt in einem Podcast, dann ist das ja eben nicht ein Gespräch zu dritt hier, sondern dann hören das da, was weiß ich, wie viele Leute und dann gibt's wieder 17 Leserbriefe oder Nachrichten und was hat der, wie hat der Herr Feix das Christentum vertreten, das geht ja gar nicht, ja, und dies und das. Und diese Kultur, da eine Kultur aufzubauen, das finde ich ist eigentlich interessant, ja, also ja. Unabhängig jetzt auch von ich sag's mal pluralitätsfähig, ja, mit unterschiedlichen religiösen, philosophischen Meinungen und Haltungen, um da ins Gespräch zu kommen, ne?
Ja, ich finde, das Tolle ist ja, wenn man auch wieder zurückkommt zu diesem Ausgangspunkt Ethik zum Selberdenken, dass es eben unterschiedliche Karten gibt und die sind in unterschiedlichen Kontexten erstellt worden, diese Karten. Ja. Und wenn man mal so dem anderen über die Schulter guckt, was er für eine Karte hat, dann kann das ja auch manchmal total interessant sein, zu sagen, boah, das ist aber toll bei euch da. Da ist ja viel mehr drauf als bei mir auf der Karte. So, ne? Und das ist eigentlich so eine Form von Dialog, die ich auch total inspirierend finde. So, man halt merkt, dass da eine ernsthafte existenzielle Auseinandersetzung mit den eigenen Karten stattfindet. Und da gebe ich völlig recht. Ich glaube, A, fehlen uns die Räume dafür und es fehlt uns teilweise auch die Sprache, glaube ich, weil wir auch gar nicht so genau wissen in manchen Fällen, wie sollen wir denn eigentlich darüber reden, über diese Phänomene, weil sie vielleicht eben tatsächlich so selten thematisiert werden.
Und ja, absolut. Und auch, was ich auch super spannend finde, ist, in so Gesprächen auch mal offen zu legen, wie sich die eigenen Karten und die Interpretation der eigenen Karten verändert hat.
Ja.
Ja. Also, wenn ich jetzt und an unseren Dialog jetzt hier, dann fällt mir natürlich als erstes, was mir eingefallen ist, war der Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, also am Anfang war der Logos, ja, und natürlich ist das auch ein stoischer Begriff, ja, natürlich war das eine Auseinandersetzung, ja, und natürlich war der am Anfang im Stoizismus metaphysisch aufgeladen, ja, wenn man heute jetzt Stoizismus im Silicon Valley, mein Beispiel heute, da findet man wahrscheinlich wenig Metaphysik noch, ne, also da hat sich ja auch etwas verändert, auch eine Karte verändert, ja, und so ist es ja auch im Christentum, ja, wenn wir das Christentum ist ja auch dann durch eine Staats- und Weltreligion ganz, ganz viele Stadien durchlaufen hat, am Anfang dann die Orthodoxie, Katholizismus, Reformation, dann aus dem Protestantismus sind ja wieder unglaublich viele evangelische, freikirchliche Strömungen entstanden über die Jahrhunderte. Und heute zersplittert das ja noch viel mehr, ja. Also gestern kamen die neuen Austrittszahlen für Deutschland der beiden großen Kirchen, ja. Also konfessionelle Identität nimmt ab, Säkularisierung nimmt zu. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass Sinnsuche, Respiritualisierung, die nicht institutionell gebunden ist, zunimmt. Dass sowas wie Stoizismus natürlich eine hohe Attraktivität hat, weil es eben nicht diesen auch diesen institutionellen Überbau hat, weil sich diese auch jetzt so lange auch schwierige Geschichte hat, vielleicht wie Christentum mit Kolonialisierung und so weiter. Da aber ins Gespräch zu kommen, zu sagen, okay, wo gibt es immanente, transzendente, spirituelle, gemeinsame Wege, wo man sich austauscht. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, ich will das alles vermischen, sondern Dialog heißt ja gerade, vom anderen zu lernen, weil er anders ist, weil ich was lernen kann. Ja, und das finde ich ist ja das Interessante. Also mir geht es gar nicht um Synkretismus, sondern um Lernen im echten Dialog. Lernen für den Weg, den ich zu gehen habe, ich muss selber denken, es ist mein Weg, ja, da wäre ich dann wieder ganz auch, und da dürfen auch Unterschiede da sein, ja, eins meiner Lieblingsworte ist ja Ambiguitätstoleranz. Ich möchte lernen, den anderen auszuhalten, so wie er ist, ohne ihn zu verurteilen, und ich möchte, dass ich mit meiner Meinung ausgehalten werde, so wie ich bin, und dass man nicht gleich wieder, wuff, Triggerpunkte und alles geht sondern dass wir sagen, nee, wir haben eine gewisse Ambiguität, die uns zusammenhält in unserer Unterschiedlichkeit, und wir müssen nicht einer Meinung werden, ja, sondern wir hören einander zu, wir verstehen einander, und dann darf ich selber denken und sag, okay, da lerne ich was, da kann ich was lernen, und da ist mir das Transzendente dann doch ein bisschen näher, da bleibe ich bei, ja, also das finde ich ja das Spannende, also da eine Haltung zu entwickeln.
Ja, absolut. Ich meine, Katholizismus, sofern ich das richtig überblicke, war das doch im Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man da eben anerkannt hat, es gibt unterschiedliche Wege, ne?
Genau.
Dazu.
Genau. Karl Rahner, ganz entscheidender katholischer Kirchenvater, der das Zweite Vatikanische Konzil mitgeprägt hat und da diese Öffnung im Katholizismus vorangetrieben hat, ja.
Wie ist denn das im evangelischen Glauben dann verankert, diese Öffnung? Also gibt es da auch so einen Wendepunkt, wo man sagen kann, da wurde aufgemacht, wurde das so klar gesagt und da sieht man sich jetzt eben dann auch in der Dialogbereitschaft und Öffnung zu anderen Wegen, die parallel stehen?
Genau, also man würde sagen, dass das natürlich im Evangelischen ganz stark vermischt ist mit der Aufklärung und in den letzten Jahren, also der katholische, aber auch evangelische Glaube ist ja ganz stark geprägt worden von so einer Exklusivität und da ist sowas wie ein inklusiver Glaube entstanden, dass man sagt, naja, es gibt auch Wege des Heils in anderen Strömungen, in anderen Religionen, ja, also klassisch-katholisch wäre ja, dass der Weg zum Heil nur über die katholische Kirche geht. Und da ist ja Luther raus schon, also von daher, da war immer eine größere Offenheit raus und da wurde dann ja auch der Bann und so weiter. Das heißt, da, aus dieser Erfahrung heraus war da, glaube ich, immer schon eine größere Offenheit da. Und spätestens mit der Aufklärung und der Pluralisierung der Religionen und Lessing und so weiter, da hat sich natürlich auch im evangelischen Glauben viel bewegt, und das ist aber auch eine sehr vielstimmige Bewegung. Also wir haben ja es gibt ja nicht die evangelische Theologie, sondern es gibt eine Vielzahl evangelischer Theologien, die miteinander, aber auch zum Teil in Spannung zueinander stehen. Ja, und diese Frage der Exklusivität und des Handeln Gottes ist eine der ganz großen diskutierten Fragen, da muss man ehrlich sein. Und da würde ich sagen, natürlich, Gottes Handeln ist immer größer als eine Religion, als eine Kirche. Ja, also theologisch würde man sagen, das Reich Gottes ist größer als die Religion und Gott handelt natürlich. Natürlich glaube ich, dass Gott auch durch den Stoizismus handeln kann. Ja, und dass der Geist Gottes weht, wo er will und frei ist. Ja, und da hat sich, glaube ich, viel verändert auch.
Ja, danke auch nochmal für die Darstellung. So, und dann denke ich, ist an dieser Stelle eigentlich ein guter Punkt, um mal innezuhalten und für heute vielleicht mal einen Punkt zu setzen. Und wir werden dann in der nächsten Woche unsere Gedanken hier wieder aufgreifen, wiederum mit Professor Feigs. Und deshalb sage ich, bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. deine Anne Germann und Alexander Zock.